Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, stellt euch mal so einen typischen Batteriecontainer vor, so eine klassische Containergröße von 5 Megawattstunden. Und von diesen 5 Megawattstunden Containern, da hat Deutschlands Industrie aktuell umgerechnet, sage und schreibe, nur 300 Stück insgesamt in Betrieb, also alles zusammengerechnet 1,5 Gigawattstunden. Und das ist lächerlich, das ist nichts im Vergleich zu dem, was da aktuell in China und den USA passiert. Und das ist eigentlich relativ seltsam, weil wir ja im Podcast hier oft über die hohen deutschen Strompreise diskutieren. Und da meckert die Industrie natürlich zu Recht über diese hohen Strompreise. Und deshalb reden wir heute mal darüber, wie so ein Industriespeicher, ein Gewerbespeicher, echte Arbeitsplätze hier in Deutschland sichern könnte. Und vor allem, wie die Industriespeicher auch dir als Privatperson weiterhelfen können. Und dafür sprechen wir wie immer mit zwei herausragenden Gästen.
Ja, wir begrüßen heute hier zwei tolle Gäste und Brüder erstmals hier in diesem Podcast, und zwar Franz Josef Feilmeier und Stefan Feilmeier. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Franz, du bist Gründer und Geschäftsführer von Fenecon. Das ist einer der bekanntesten deutschen Anbieter von Batteriespeichern. Und Stefan, du bist stellvertretender Geschäftsführer und Entwickler eines Energiemanagementsystems und außerdem auch Dozent an der Technischen Hochschule Deggendorf.
Franz, auf battery-charts.de, da ist der Erfolg der deutschen Heimspeicher ja seit vielen Jahren sehr, sehr gut sichtbar. Da sind wir bei mittlerweile über 25 Gigawattstunden. Und die Großbatterien, die haben längst die 7 Gigawattstunden-Marke passiert. Und auch alle E-Autos, die Millionen E-Autos in Deutschland, die haben zusammen über 120 Gigawattstunden. Ja, und da krebsen im Gegensatz dazu die Industrie- und Gewerbespeicher bei irgendwo 1,5 Gigawattstunden rum. Warum ist das so?
Schade, oder? Aber ehrlicherweise ein Stück weit auch nachvollziehbar. Da geht der Mittelständler vielleicht zu seinem lokalen Elektriker und dann schauen die sich mal die Situation an. Photovoltaikanlage aufs Dach, eine PV-Batterie mit dazugestellt und dann rechnet man sich das durch. Naja, natürlich geht viel von der solaren Erzeugung in den Eigenverbrauch. Das, was übrig ist, nimmt man sich mit dem Speicher mit. Außer das Wetter ist mal schlecht, dann tut der Speicher an dem Tag nichts. Und vielleicht produziert der Betrieb am Wochenende nichts. Und die Sonne scheint trotzdem, dann hat man zwar die Erzeugung, aber man hat nicht den Verbrauch. Und der Speicher hat wieder nichts beitragen können. Und vielleicht sind auch die Strompreise hoffentlich auch niedriger im Gewerbe, als es im Haushalt sind. Das heißt, das Delta zur Einspeisevergütung ist vielleicht auch kleiner. Und damit kommen die beiden, wenn sie sich darüber austauschen, auf eine Amortisationszeit von vielleicht 10 Jahren für diesen Speicher. Das ist zu lange für den Gewerbebetrieb. Und damit wurde in der Vergangenheit das Projekt, leider könnte man sagen, abgeblasen. Ich glaube, was jetzt entscheidend ist, weil wir erleben das wirklich gerade so, der schlafende Riese, der jetzt gerade massiv erwacht, jetzt ist plötzlich alles anders. Also wenn ich selbst nicht genug Strom produziere oder vielleicht gar keine eigene Photovoltaikanlage installieren kann, dann kann ich ja mit dem Speicher zur richtigen Zeit an der Strombörse einkaufen gehen, mir da günstigen Strom reinholen. Ich kann ihn, wenn ich das will, auch zu teuren Zeiten wieder nach draußen verkaufen. Dann hat er da schon mal viel mehr zu tun. Dann kann ich natürlich auch noch gegen die Lastspitzen, die dann eben auch Netznutzungskosten verursachen, antreten. Das heißt, wenn ich zur richtigen Zeit dagegen speise, kriege ich die Lastspitze nach unten, muss am Schluss weniger Netzentgelte bezahlen. Vielleicht ist auch eine Notstromversorgung zumindest für einzelne Verbraucher, mal den Server, die Telefonanlage, noch relevant. Und so kommen wir bei insgesamt ja auch deutlich gefallenen Batteriespeicherpreisen jetzt deutlich runter, sodass wir eigentlich so einen Speicher immer in spätestens 5 Jahren im Geld sehen. Da gibt es noch die ganz spannenden Fälle, wo zum Beispiel ein Ladepark aufgebaut wird. Man will die Mitarbeiter, auch die Firmenfahrzeuge vor der Tür laden lassen. Dann kommt man natürlich sehr schnell über die aktuelle Anschlussleistung am Netz. Und ja, ist jetzt die Frage, baut man das Netz aus mit allem, was das bedeutet, oder stellt sich ein Speicher hin? Speicher gewinnt immer. Er ist günstiger, schneller, spart viel mehr Kosten und so weiter. Also theoretische 0 Jahre Amortisationszeit. Und deswegen geht es jetzt mit diesem aktuell noch dünnen roten Balken dann bald sehr stark in die Breite.
Ja, das hört sich ja aber so ein bisschen nach einem Informationsdefizit in der Industrie oder im Gewerbe an. Wie nehmt ihr da gerade so die Stimmung in der deutschen Industrie wahr? Also du sagst, es geht jetzt los. Ist das auch wirklich so zu spüren in den Betrieben, mit denen ihr zusammenarbeitet oder zumindest irgendwie auch mit denen ihr sprecht, vielleicht auf Messen oder so?
Absolut. Also gefühlt wird gerade an jedem Gewerbe, Industriebetrieb und alles, was irgendwie von Mehrfamilienhaus bis große Landwirtschaft und so weiter in dieses Segment auch noch gehört, ein Speicher geplant. Und tatsächlich muss man das machen. Also man kann ja so einen Speicher nicht einfach nach PV-Anlagengröße auslegen und Pi mal Auge da irgendwas planen, sondern da muss man sich wirklich den Lastgang anschauen, von der Erzeugung her, PV-Anlage, wobei es auch ohne PV-Anlage geht, super spannend. Man kann ja auch dann einfach günstig Strom aus dem Netz beziehen, wenn die anderen für einen Strom produzieren, über die Sonne oder über den Wind. Dann schaut man sich die jeweiligen Netzentgelte an, die sind aktuell noch subventioniert, aber wenn die Subvention rausfällt, sozusagen kann man da auch nochmal große Einsparungen erzielen. Die ganze Netzentgeltregulatorik entwickelt sich ja gerade massiv weiter. Und ja, deswegen sehr, sehr viel in Planung. Das ist nicht so wie am Küchentisch in der Familie eine Entscheidung und die Woche drauf wird das gebaut, sondern dann diskutiert man dann noch über Finanzierung, wobei es da auch spannende Miet- oder Leasingmodelle zum Beispiel gibt. Wo stellt man hin, drinnen oder draußen? Wenn ja, dann Fundament, Leitungen, Versicherung vielleicht nochmal fragen. Deswegen dauern die Projekte immer so ein Stück weit. Der Netzbetreiber ist gerne auch noch im Spiel, wobei wir ihn eigentlich nicht brauchen, wenn wir unter der Netzanschlussleistung bleiben. Und deswegen sehr viel gerade am Passieren und wir werden den roten Balken tatsächlich deutlich wachsen sehen.
Jetzt kommt Werbung.
An alle Solateure da draußen, die ihren Gewerbekunden einen Batteriespeicher verkaufen wollen, da kommt vom Kunden schnell die Frage, rechnet sich das? Welche Speichergröße passt? Und welche Anwendungsfälle bringen am meisten? Diese Fragen nachvollziehbar zu beantworten, entscheidet, ob ihr den Auftrag bekommt.
Genau dafür gibt es die Planungssoftware von Green Energy Tools. Damit beantwortet ihr diese Fragen schnell, fundiert und individuell auf den Kunden zugeschnitten. Das schafft Vertrauen und genau so gewinnt ihr den Auftrag.
Dafür ladet ihr den standortspezifischen Lastgang eures Kunden in die Software. Die aktuellen Netzentgelte werden automatisch ermittelt. Ihr hinterlegt die geplante oder bestehende PV-Anlage und seht direkt, welche Speichergröße und Anwendungsfälle sich lohnen. Dabei berücksichtigt die Software alle gängigen Fälle wie Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung, dynamische Strompreise, atypische Netznutzung und vieles mehr.
Und das Beste daran, Green Energy Tools ist herstellerunabhängig. Ihr vergleicht beliebig viele Speichermodelle und könnt eurem Kunden in einem PDF-Bericht die passenden Angebote vorstellen. Damit hebt ihr euch von 0815 Angeboten ab und zeigt ihm schwarz auf weiß, warum sich auch ein großes Speichersystem rechnen kann.
Und das Ganze funktioniert wirklich vom Supermarkt um die Ecke bis hin zur Industriefabrik. Bei Neukunden wie bei Bestandskunden. Und sogar da, wo gar keine PV gebaut werden konnte, lohnt sich oft noch ein Speicher.
Unterm Strich, euer Kunde interessiert sich für Speicher und mit Green Energy Tools liefert ihr ihm, was die Entscheidung bringt. Belastbare Wirtschaftlichkeit. Wenn ihr also gerade ein Gewerbeprojekt auf dem Tisch habt, bucht euch unter green-energy-tools.de einen Termin mit Simon und Lennart. Sie zeigen euch, wie ihr die Software nutzt, um eurem Kunden zu demonstrieren, wie viel Geld ein Speicher konkret einsparen kann. Den Link findet ihr wie immer unter dem Podcast. Wo werden denn eure Gewerbespeicher, eure Batterien tatsächlich produziert? Ist das hier in Deutschland oder habt ihr das irgendwo in anderen Ländern ausgelagert?
Für uns spielt das Made in Germany eine ganz, ganz große Rolle, genau. Gerade bei den Industriespeichern, die wir ja auf Basis von E-Auto-Batterien, die aus der Automobilindustrie übrig bleiben, also neuen Batterien mit sehr, sehr hoher Qualität bauen, die verbauen wir komplett hier in Deutschland in Container und sind deswegen auch komplett Made in Germany. Sowohl die Batterie, die wir in Deutschland beziehen, aber auch alles außenrum vom Containerbau über die Batteriewechselrichter von Siemens und so weiter.
Wo kommen die her? Also aus welchen Alt-E-Autos bezieht ihr die?
Das sind alles nagelneue Batterien. Und jetzt sind wir wieder bei deinen Anfangszahlen. Die Fahrzeugbranche ist halt um so viel größer als die stationäre Branche. Letztes Jahr sind zum Beispiel, in Deutschland ist auch sehr erfolgreich im Bau und Export von Elektroautos. Das heißt, letztes Jahr sind in Deutschland knappe 100 Gigawattstunden an Batterien in Elektroautos verbaut worden. Man könnte jetzt noch Stapler, Busse, LKWs und so weiter mit dazuzählen. Das kommt ja auch alles noch. Also sehr, sehr viel. Und gleichzeitig waren wir letztes Jahr eben bei unter 5 Gigawattstunden. Und da müssen wir schon alles zusammenzählen, was über den Heimspeicher hinausgeht. Wir wissen aber, dass von den Batterien, die für die Elektroautos produziert werden, gar nicht alle ins Auto gehen. Wie kann denn das sein? Naja, es gibt so die normalen Vorgänge, Facelift vom Fahrzeug oder Anlauf-Test-Homologierungsfahrzeuge. Es gibt auch so die B1-Grade, die man immer noch gut verwenden kann. Speziell im letzten Jahr kam aber eben noch dazu, dass die Amis einen neuen Präsidenten hatten, der nicht der größte Fan von Elektroautos ist. Bei den Chinesen hat man sich auch das eine oder andere Mal vielleicht für ein eigenes Fabrikat entschieden. Das heißt, es wurden Autos gar nicht gebaut, für die Batterien aber schon da waren. Und die Zahl ist tatsächlich nochmal deutlich größer als diese 5 Gigawattstunden. Das heißt jetzt wiederum, und die sind ja schon in Deutschland. Jetzt entweder wir packen die in solche Speichersysteme und dann macht es ja total Sinn, das alles auch in Deutschland zu machen, weil wir bringen ja nicht die Batterien nach China wieder her oder irgendwas, und haben dann wirklich Made in Germany Speicher, haben die ganze Wertschöpfung auch für den Stahl, für die Kabel, die ganzen Grundstoffindustrien mit drin und haben hier Made in Germany Speicher, die ja oft auch der Wunsch der auch in Deutschland fertigende Industriebetriebe sind. Leider passiert auch noch ein bisschen was anderes. Diese sehr guten, ja eigentlich auch deutlich teureren Batterien landen im Schredder, werden hier gleich wieder zerlegt, obwohl sie noch nagelneu sind. Und für Stationärspeicher holen wir uns dann eher kostenoptimierte, großformatige Lithium-Eisenphosphat-Zellen und Systeme drumherum, wo dann alles eben aus China kommt, mit rein. Und genau an dieser Schnittstelle wollen wir halt agieren und auch entsprechend natürlich wachsen, damit wir mehr und mehr Fahrzeugbatterien dann in die Stationärspeicherwelt bekommen.
Okay, das ist ja super spannend. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die sind im Prinzip diese Batterien schon von, sagen wir mal, einem chinesischen Hersteller, die Zellen eingekauft von dem Automobil, von dem Autohersteller hier in Deutschland. Die haben vielleicht auch sogar schon ein Pack gemacht oder wie? Und dann kauft ihr dem Autobauer diese Batterie ab oder wie läuft das?
Genau so. Also es gibt ja diese bekannten drei Baustufen, Zelle, Modul, Pack oder auch von der Zelle direkt ins Pack. Tatsächlich wollen wir uns dafür aufstellen, eben an allen drei Schnittstellen die Ware übernehmen zu können. Und ein Beispiel dafür war, ich denke, in eurer Zuhörerschaft kennt man es auch, Fisker, hauptsächlich ein Markenname für ein Elektroauto, das weltweit vertrieben wurde. Es wurde aber de facto von Magna in Österreich entwickelt und auch gebaut. Und es kam eine CATL-Batterie mit dazu. Jetzt haben die aber irgendwann die Fertigung eingestellt und am Schluss sind 10.000 dieser Autos gar nicht mehr gebaut worden. 10.000, das ist für einen Autohersteller eigentlich fast nichts. In dem Fall waren es 1.500 pro Woche und gute 6 Wochen. Woanders wären 10.000 halt irgendwo vielleicht 10, 20 Tage. 10.000 mal 113 Kilowattstunden, so ein Pack dort hatte. Nagelneu, Premium, wie gesagt, viel teurer, weil es halt wirklich auf ein 15, 20-jähriges Automobilleben gebaut wurde, als andere Batterien, die aber schon in Europa liegen und dann obsolet, wie wir so gerne sagen, obwohl es ein negatives Wort ist. Und dieses Kontingent haben wir eben übernommen, dafür Speichersysteme entwickelt, die wir dann eben als Behind-the-Meter oder Front-of-the-Meter-Speicher anbieten.
Okay, Stefan, aber nur um das nochmal komplett zu machen, das heißt, ihr geht aber nicht auf diese Second-Life-Batterien. Es gibt ja auch diese Konzepte, dass man, hatten wir auch, liebes Publikum, schon im Podcast, dass man im Prinzip Zellen aus der Automobilindustrie bekommt, die aber eigentlich noch gut sind für einen stationären Speicher, aber eben vielleicht nicht mehr für die mobile Anwendung und die daraus dann im Prinzip auch solche stationären Speicher dann baut. Das macht ihr aber gar nicht, oder?
Genau so haben wir gestartet. Also unsere ersten Projekte waren mit DHL Street Scooter genau diese Themen, dann nicht auf Zellebene, sondern dann auf Modulebene, auch damals schon. Mit Renault haben wir das auch gemacht, einen Großspeicher in Norddeutschland, genau auf Renault Zoe Batterien aufbauend. Den haben wir gerade umgerüstet auf diese Fisker Batterien, weil sich da einfach so wahnsinnig viel getan hat in der Energiedichte und auch in der Wirtschaftlichkeit, dass es eigentlich Second Life aktuell gerade einfach keinen Sinn macht, vor allem wenn man eben auch sieht, wie viele Batterien einfach als Obsolet-Batterien übrig bleiben. Technisch werden dafür aufgestellt, das zu tun, machen wir auch weiterhin und ist auch ein Teil unseres Versprechens an den Kunden, dass wir so ein System dann auch weiterentwickeln können. Also so eine E-Auto-Batterie ist immer irgendwie ähnlich gleich groß und so ist auch unser Container aufgebaut. Der hat Schubladen, in denen passen so Batteriemodule von einem Auto rein. Und wenn man dann in 10 Jahren sagt, man muss den nachrüsten und es gibt die gleiche Batterie nicht nochmal, dann sind wir hardware- und softwaremäßig in der Lage, ja auch ein anderes Batteriemodul aus dem Auto zu verwenden.
Das löst endlich die Frage, warum ihr auch NMC für stationäre Speicher einsetzt. Ich war auf eurer Website und habe da gelesen, Nickel, Mangan, Kobalt für stationäre Batterien. Wir haben hier im Podcast ja immer gesagt, da ist eigentlich seit Jahrzehnten Lithium-Eisenphosphat, LFP, gesetzt. Jetzt mal in die Glaskugel reingeschaut. Wir berichten natürlich auch über Natrium-Ionen-Speicher in China beispielsweise oder über ganz tolle stationäre Speicher, die zum Beispiel Google jetzt andenkt für seine Rechenzentren mit sogenannten Eisenluftbatterien. Franz, denkt ihr irgendwie in Richtung neue Chemien da bei Fenecon?
Oh ja, sehr spannend, was da alles passiert. Natürlich ist LFP auch aktuell unsere Wahl für die Speicher, die wir selbst auf die Welt bringen. Also alle unsere Heim- und Gewerbespeicher, die komplett neue Batterien unabhängig von der Automobilbranche nutzen, haben natürlich Lithium-Eisenphosphat drin. Das macht ja dann Sinn, auch aus Kostenperspektive. Aber wie gesagt, wenn jetzt gigawattstundenweise NMC-Batterien, zum Teil sind es übrigens auch, es werden immer mehr LFP-Fahrzeugbatterien schon in Deutschland sind, dann ist uns das am Schluss ja auch egal, so ein bisschen Blackbox-Batterie, was da drin ist. Wir schauen halt, dass die weiterverarbeitet werden und dass die wirklich bis zum sinnvollen Lebensdauerende noch in der Energiewende eingesetzt werden. Und die verlieren ja nichts. Wenn man die 15 Jahre später in einen Schredder schmeißt, dann kann man alles noch genauso rausholen, wie man das am ersten Tag macht. Aber 15 Jahre lang konnte man damit noch die Energiewende unterstützen. Und Natrium, du hast es genannt, ist eine sehr spannende Technologie. Vor allem für uns ist das Made in Germany, Made in Europe, diese Reindustrialisierung auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir wirklich nochmal als Branche auch so ein Stück weit wieder auferstehen und schauen, dass wir in die Industrialisierung auch gehen. Ich glaube, da kann Natrium eine ganz große Rolle spielen. Da entstehen auch in Deutschland spannende Hersteller, die dann das Ganze auf Zellebene auch starten. Für uns geht es dann ab dort wieder los und wir können eine Natriumzelle natürlich genauso implementieren und zu einem Großspeicher weiterbauen, wie das mit anderen Chemien auch ist.
Weil ich das KIT auf deinem T-Shirt sehe, genau sowas machen wir dann natürlich auch in OpenEMS. Also sehr oft, wenn es dann darum geht, irgendwie Forschung zu betreiben, Prototypen aufzubauen, dann machen wir das gemeinsam mit Instituten. Und gerade am KIT läuft zum Beispiel ein Phenicon-Speicher mit einer Redox-Flow-Batterie, die natürlich im Prinzip auch das Gleiche kann. Die kann man auch bi- und entladen, aber eben mit anderen Parametern und anderen Anforderungen. Und interessant ist dann eben, wie kann man diese Technologien kombinieren? Also wann genau ist denn der Lithium-Eisenphosphat-Speicher vielleicht der bessere, um jetzt einzuspringen? Und wo macht vielleicht der Redox-Flow so diesen Grund, diese Grundenergie noch zusätzlich dazu?
Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast mal nachgeschaut, wo die größten Industriebatterien in Deutschland stehen. Da findet man dann zum Beispiel Mercedes-Werke mit lächerlichen 10 Megawattstunden oder so, Porsche, glaube ich, BMW. Also ehrlicherweise bin ich da schon sehr, sehr ernüchtert. Stefan, man würde doch irgendwie meinen, dass die Industrie deutlich höheres Investitionspotenzial für richtig große Speicher hätte. Also zumindest nehme ich mal an, dass da noch Gelder übrig sind, die eben genau in diesen Bereich reinfließen können, eben hohe Stromkosten in der Zukunft zu vermeiden. Das ist doch auch gerade so das Narrativ. Alle meckern über zu hohe Strompreise. Hast du da vielleicht mal ein paar Zahlen für uns, wie viel Strom und Energie die Industrie verbraucht im Gegensatz zu uns Privatverbrauchern, die ja jetzt irgendwie in den letzten Jahrzehnten schon viel Heimspeicher gekauft haben. Warum ist das so und wie hoch ist das Potenzial auf Seiten der Industrie?
Also ein Privathaushalt braucht ja vielleicht seine 4000 Kilowattstunden pro Jahr ohne Sektorkopplung. Wenn das Elektroauto, die Wärmepumpe mit dazu kommt, sind wir gerne auch mal über 10.000 Kilowattstunden. Da kann man schön planen. Das lässt sich auch schön simulieren. Gibt es viele Erfahrungswerte, Standardgeräte. Im Gewerbeindustriebereich ist man natürlich gerne bei Hunderttausenden Kilowattstunden bis in die Gigawattstundengrößenordnungen hinein. Und da muss man sich nochmal genau anschauen, weil zum Beispiel ein Dreischichtproduktionsbetrieb ganz anders ist als jetzt zum Beispiel mal eine Zuckerfabrik, die dann im Winter nur ihre Zuckerkampagne fährt oder ein Schulgebäude, wo die Ferien dazwischen sind und so weiter. Also deswegen ist wirklich diese Lastganganalyse immer wichtig. Man kriegt ja auch über den schon verbauten RLM-Zähler oder Smart Meter dann immer auch die Werte, die man dann schön auswerten kann. Und zudem kann man in diesem Segment halt sehr viel im Bereich der Netzentgeltreduzierung erzielen. Also entweder die Lastspitzen kappen, sprich dagegen speisen aus der Batterie, damit man halt am Schluss weniger zu diesen Zeitpunkten verbraucht hat. Und da gibt es auch atypische Anwendungen. Also immer dann, wenn wir alle gemeinsam ganz viel verbrauchen, wird halt die Industrie nochmal speziell angereizt. Im Prinzip, hey, wenn du deinen Bedarf runtersetzen kannst, dann kriegst du bis zu 80% der Netzentgelte erstattet, damit wir alle zusammen volkswirtschaftlich das Netz nicht ausbauen müssen. Das ist natürlich spannend, weil statt weniger verbrauchen kann der Speicher ja zu der Zeit auch dagegen speisen, den Netzbezug reduzieren und so kriegt man diese großen Speicher eben in der Industrie schnell in die Wirtschaftlichkeit.
Jetzt wird es sehr, sehr kompliziert, höre ich gerade. Das klingt ja irgendwie so, als wenn bei einem hohen Stromverbrauch plötzlich Batterien nicht mehr so wichtig werden. Das ist ja nicht der Fall, oder doch?
Tatsächlich ist für die Speicherwirtschaftlichkeit gar nicht so entscheidend, wie viel Strom man verbraucht, sondern vor allem, wann man den Strom verbraucht, was man also mit Speicherverschiebung oder Energiemanagementverschiebung der Verbraucher erzielen kann. Und auf der anderen Seite natürlich die Spreads. Also zu welchem Preis kaufe ich ein, aus der eigenen Photovoltaikanlage zum Beispiel oder aus dem Netz bezogen und welchen Strompreis vermeide ich damit zu einem späteren Zeitpunkt. Und die sind tatsächlich mittlerweile eben sehr groß, speziell auch in der Industrie, wo immer mehr Strombezug direkt an die Börse, die Strombörse angedockt wird. Jede Viertelstunde gibt es dort einen anderen Preis und der ist halt bei Sonnenschein gerne mal null, aber ein paar Stunden später abends, wenn die Sonne wieder weg ist, steigt er dann auch entsprechend auf Gaspreisniveau hoch. Und dazwischen fühlt sich der Speicher wohl, das heißt die Auslegung beinhaltet meistens auch, was kann man da täglich an Spreads mitnehmen.
Für welche Branchen sind denn jetzt diese Gewerbebatterien besonders geeignet, Stefan? Gibt es da irgendwas, was eigentlich heraussticht so insgesamt?
grundsätzlich glauben wir daran, dass in Zukunft einfach an jedem Netzanschlusspunkt ein Speichersystem stehen wird, weil er immer irgendwie sinnvoll ist. Aber wir sind ja gerade so ein bisschen in diese Komplexität eingetaucht. Und das ist leider auch so das Problem, weil diese maximale Wirtschaftlichkeit, die erreicht man halt immer dann, wenn man wirklich das Maximale auch ausschöpft. Und dann landet man eben bei Lastspitzenkappung und Eigenverbrauchsoptimierung. Und wir nennen das dann Multi-Use-Speicher mit Marktintegration. Also es wird alles sehr, sehr komplex. Und das ist auch dann natürlich eine Hürde. Also das ist so dieses Henne-Ei-Problem. Ich starte mit dem einfachen System, das ich beim Heimkunden kenne, Eigenverbrauchsoptimierung. Der hat dann eine sehr lange Wirtschaftlichkeit. Hole ich das Maximum raus, dann wird es auch vielleicht sehr, sehr komplex. Und dann muss man sich irgendwie dafür entscheiden, dass man halt diesen vernünftigen Mittelweg bekommt. Und dann braucht man einen Partner, der ihm diesen Mittelweg dann auch verrät. Je nach Stakeholder kommen dann nämlich ganz unterschiedliche Ergebnisse raus bei so einer Auslegung.
Also jetzt ganz blöde mal gefragt, gibt es aus eurer Sicht irgendeinen Fall in der Industrie, irgendein Gewerbe, wo ihr sagt, es macht tatsächlich keinen Sinn, hier eine Industriebatterie zu installieren?
Also wenn, dann würde man immer ein Noch davor stellen. Wenn jetzt der Fall tatsächlich ist, es gibt keine eigene Erzeugungsanlage, man wird über die Netzentgeltsystematik angereizt, dass man möglichst gleichmäßig Strom verbraucht. Das kommt ja noch aus der alten Welt der Atomkraftwerke, wo man halt Einsparungen dann erzielt, wenn man gleichmäßig verbraucht. Dann wird der Speicher kaum etwas heben können. Und dann ist es auch das Ergebnis von solchen Auslegungstools und das wird dann auch ehrlich so benannt. Das andere ist natürlich, dass sich diese Welt weiterdreht. Die Netzentgeltsystematik entwickelt sich weiter. Es macht ja gar keinen Sinn, sozusagen Winterstromverbrauch zur falschen Zeit anzureizen, sondern wir müssen ja den Verbrauch dann hochziehen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Das sehen wir jetzt schon in den neuen Netzentgeltregularien, die wir schon haben oder bald bekommen. Und wir empfehlen tatsächlich, allen mal drüber nachzudenken. Wir nennen es gerne die Energie gewendete Welt. Also wie ist denn das Ergebnis der Energiewende? Welche Kraftwerke laufen dann noch? Laufen dann noch irgendwelche Grundlastkraftwerke? Meine Antwort ist natürlich nicht, sondern wir haben sehr viel wetterabhängig am Schluss auch Stromproduktion, die wir dann mit Speichern verschieben, die wir mit Energiemanagement nochmal mit den Verbrauchern koppeln. Und wenn man sich eben in diese Zeit hineindenkt, dann sollte man tatsächlich auch überdenken, wann man sich selbst an diese Welt anschließt. Also eben nicht mehr zu seinem Energieversorger geht und sagt, ich hätte gerne einen 2027er immer gleichen Strompreis, weil so habe ich es mal gelernt, wenn wir doch wissen, dass der Einkaufspreis für den Energieversorger tatsächlich schwankt, sondern sich vielleicht auch schrittweise in diese neue Welt reinbewegen, diese Dynamik der Energiemärkte auch mitnutzen. Da gibt es ganz oft Strom geschenkt. Das ist ja spannend. Wir lassen uns immer alle gerne was schenken. Mit dem Speicher kann man das dann auch mitnehmen, zeitlich verteilen und schon ist man mitten in einer neuen Welt und hat seine Energy Journey, also seine Energiereise gestartet, die dann schrittweise weitergeht.
Ihr habt jetzt vorhin schon so die Aufgaben von solchen Gewerbespeichern angesprochen. Das dröseln wir jetzt gleich mal auf, aber nähern wir uns vielleicht mal dem Ganzen. Stefan, was sind denn eigentlich Behind-the-Meter-Batterien? Erklär mal, was steckt dahinter? Was bedeutet das eigentlich genau?
Front of the Meter, das war dieser Batterie-Tsunami, den wir jetzt alle so die letzten Monate verfolgt haben. Also Speicher auf der grünen Wiese, weil es ein Umspannwerk in der Nähe gibt und maximal im Arbitragehandel arbeiten. Und Behind the Meter ist eigentlich so das Gegenstück dazu. Also da hinzugehen, wo es schon einen Netzanschluss gibt, den man eben mitnutzen kann, wo man vielleicht, also Behind the Meter ganz konkret dann auch noch, wo es wirklich auch lokalen Verbrauch gibt, gerade eben bei einem Gewerbebetrieb, Industriebetrieb, das ist eigentlich das, was Behind the Meter auszeichnet, wo wir dann auch wirklich, wo man dann mit Energiemanagement-Anwendungen auch reingehen kann und eben weitere Optimierungen, Lastverschiebungen, Flexibilitäten einfach hat. Das ist so das magische Wort, die Flexibilität und wie schafft man es, ja, das zu aggregieren und damit dann ins Netz reinzugehen.
Sehe ich das ja so richtig, dass Heimspeicher und Industriebatterien, Gewerbespeicher per se Behind-the-Meter-Batterien sind?
Also Heimbatterien sind natürlich immer hinterm Zähler, optimieren dort die Energieflüsse und Industriespeicher genauso. An jedem Netzanschluss, der schon da ist, kann man jetzt mit einem Speicher arbeiten, das, was an Energiebedarf braucht, zur richtigen Zeit einkaufen. Das, was man nicht braucht, weil man es günstig gekauft hat oder selbst erzeugt hat, auch zur richtigen Zeit ins Netz zurückgeben. Auch das brauchen wir für die Energiewende, dass diese Kilowattstunden wieder ins Netz und an andere Verbraucher gehen. Und ich will an der Stelle auch mal die Politik loben. Man höre und staune. Die haben hier tatsächlich sehr, sehr viel Bürokratie abgebaut, alles einfacher gemacht. Dort, wo früher die ganzen Projektentwickler eben auf Front of the Meter gegangen sind, weil nur dort diese Energiemarktteilnahme möglich war, das ist jetzt seit Anfang 2026 tatsächlich an jedem noch so kleinen Stromzähler möglich. Jeder kann am Energiemarkt in verschiedenen Ausprägungen mit teilnehmen, teilhaben. Und damit kriegen wir die Energiewende tatsächlich dezentralisiert und auch wieder richtig in Schwung gebracht.
Da muss ich aber, glaube ich, mal kurz in die Suppe spucken. merken und würde euch gerne einen Fall präsentieren, den der BR vor kurzem mal vorgestellt hat, von einem Mittelständler. Der hat berichtet, der hat sich große PV-Anlage aufs Dach gebaut und auch einen Speicher dazu. Und die PV-Anlage wird allerdings jetzt vom Netzbetreiber ständig abgeregelt. Im Prinzip jetzt im Sommer, wir hatten sehr, sehr viele sonnige Tage. Und das, obwohl der Speicher eigentlich immer nur so bei 20% gefüllt ist. Das heißt, ja, der verzweifelt gerade regelrecht, weil er eben seinen Eigenverbrauch erstmal gar nicht hinbekommt, weil dann immer sofort schon abgeregelt wird. Könnt ihr das mal kommentieren? Was ist denn da genau das Problem und warum kann man so diesen Eigenverbrauch und diese Einspeisung scheinbar nicht so wirklich kombinieren oder steuern?
Man kann schon, genau. Also tatsächlich kennen wir den Fall natürlich auch. Das ist ja auch hier gar nicht so weit weg. Und das Grundproblem kommt aus der Regulatorik, dass eben die PV-Anlagen abgeregelt werden und diese Abregelung traditionell eben nicht am Netzanschlusspunkt erfolgt, sondern am Wechselrichter. Das ist das, was die eigentlich können. Per Rundsteuerempfängersignal geht es an den Wechselrichter. Und da ist genau der Punkt, wo man dann mit kreativen Lösungen aus Speicher- und Energiemanagementsystem reingehen kann. Das ist genau eine Lösung, die wir auch anbieten. Das braucht dann die Einverständnis des Netzbetreibers, weil es gesetzlich nicht ganz hundertprozentig klar definiert ist, wo jetzt abgeregelt werden muss, am Netzanschlusspunkt oder am PV-Wechselrichter. Aber sehr häufig erleben wir, dass der Netzbetreiber sich darauf einlässt, dass es am Netzanschlusspunkt die Abregelung hat. Und dann habe ich im Prinzip für den Zeitpunkt des Rundsteuersignals, also für den in dem Zeitpunkt, in dem der Netzbetreiber abregeln will, eine Nulleinspeiseanlage, wie man die ja auch aus anderen Bereichen kennt. Und dann kann ich eben all das machen. Dann füllt sich der Speicher. Er sorgt eben dafür, dass nicht ins Netz eingespeist wird, wenn er es nicht darf. Aber das intelligente Energiemanagement kann natürlich dann die Wärmepumpe, Heizstab, den Bitcoin-Miner anwerfen, weil die Energie gerade einfach nichts kostet.
Aber es wäre natürlich schön, wenn das in Zukunft nicht über irgendwelche individuellen Lösungen, wie ihr sie jetzt vielleicht schon anbietet, dann läuft, sondern natürlich einfach grundsätzlich funktioniert. Also wird das in Zukunft einfach kommen, wenn wir endlich mal das Netz intelligent und digitalisiert haben?
Ja, es ist auch schon implementiert. Es ist ja ein Direktvermarkter auf jeder Anlage drauf. Aktuell größer 100 kW, jetzt ab nächstem Jahr wahrscheinlich 25 kW Peak PV, vielleicht auch noch geringer. Und wir empfehlen das tatsächlich auch jemanden, als Energiepartner nennen wir den auch gerne, mit beauftragen, dass man halt zur richtigen Zeit noch zusätzliche Energie einkauft, die man im Winter zum Beispiel braucht, aber mit dem man seine Energie auch zur richtigen Zeit an den Markt abgibt. Und das ist in aller Regel eben nicht, wenn die Sonne scheint, weil dann scheint sie meistens für alle und dann ist eh zu viel da. Zeitversetzt mit dem Speicher geht es eben. Und dieser Energiepartner, dieser Direktvermarkter, kriegt dann einen Hut aufgesetzt vom Netzbetreiber, nennt sich Einsatzverantwortlicher. Und jetzt kommt noch ein zweiter Fachbegriff, das ist die Nichtbeanspruchbarkeit. Das heißt, der, wenn dem Netzbetreiber sagt, morgen mich bitte nicht beanspruchen, weil ich brauche so viel von meiner Erzeugung für den Eigenverbrauch und nochmal so viel obendrauf, weil ich meine Batterie beladen will, dann darf der Netzbetreiber das tatsächlich im ersten Schritt auch nicht wegregeln, redispatchen, wie man so schön sagt, nur in einem Extremfall, wenn wir mal wieder Pfingstmontag oder ähnliches haben, dann dürfte er auch noch darauf zugreifen. Das ist das, was Stefan auch gesagt hat, das ist dann dieses zweistufige, hin und her gespielte Verfahren, aber tatsächlich funktioniert es immer besser. Die Netzbetreiber, die Direktvermarkter haben gelernt, damit umzugehen. Es braucht natürlich den Input von einem Energiemanagementsystem, das sich einen Plan legt für den kommenden Tag, aber das Problem, das du beschrieben hast, ist eigentlich tatsächlich schon gelöst und muss praktisch in der Realität, in der Praxis nur noch entsprechend umgesetzt werden.
Ja, liebes Publikum, ihr merkt, für diese Podcast-Episode, da braucht man so ein bisschen Grundwissen. Franz, erklär doch mal bitte diese folgenden 5 Ziele, die ihr mit den Industriebatterien, den Gewerbespeichern dann so anvisiert mit euren Kunden. Also Peak Shaving, also die Lastspitzenkappung, dann natürlich die Eigenverbrauchsoptimierung mit PV und E-Auto. Ich glaube, das kennt jeder vom Heimspeicherbereich. Dann die Netzanschlussoptimierung. Das ist tatsächlich etwas, ein riesengroßer Unterschied zu den Heimspeichern zu Hause. Dann Stromkostenoptimierung und vielleicht auch die Versorgungssicherheit. Das spielt da tatsächlich auch bei manchen Industrien eine Rolle. Kannst du diese 5 Ziele mal so ein bisschen einfach zusammenfassen?
Da sind wir jetzt bei Multi-Use. Das Schweizer Taschenmesser der Energiewende, sprich der Speicher mit seinem Energiemanagement, kann das alles. Die beeinflussen sich gegenseitig. Darauf muss man entsprechend aufpassen. Aber wie kann sich ein Speicher Geld verdienen oder Geld einsparen? Das ist eben zum einen, dass man die Lastspitze, die pro ja, manchmal auch pro Monat abgerechnet wird, was praktisch ein Betrieb maximal im Jahr verbraucht hat, dass man das reduziert. Zum Beispiel bedeutet das, wenn jetzt jemand mit einem Megawatt, 1000 Kilowatt am Netz angeschlossen ist und er bezahlt einen Lastspitzenpreis von 100 Euro pro Kilowatt und Jahr, dann hat man halt diese 100.000 Euro, die auf der Gesamtjahresstromrechnung praktisch für das Netz stehen. Wenn er es aber schafft, hier um 300 kW runterzukommen, dann kann er sich 30.000 Euro schon mal einsparen, weil er eine geringere Lastspitze hat. Dann gibt es noch Sonderformen, wo man bis zu 80% einsparen kann. Also das ist auf jeden Fall immer ein relevanter Punkt. Dann natürlich die Eigenverbrauchsoptimierung, da hat es das angesprochen, den eigenen Solarstrom auf die verschiedenen Verbraucher verteilen und die auch aktiv in diese Zeiträume mit reinnehmen. Das macht natürlich immer Sinn. Dann mit den Speichern eben auch bewusst sich über einen Direktvermarkter, diesen Energiepartner, an das Energiesystem anzuschließen, zur richtigen Zeit einkaufen, zur richtigen Zeit verkaufen. Da muss man sich gar nicht großartig drum kümmern. Das geschieht sozusagen automatisch zusätzlich im Hintergrund und erzielt einfach zusätzliche Einsparungen. Und dann auch noch diese Resilienz, Versorgungssicherheit, dass man zum einen seinen eigenen Strom hat, mit dem man einen Großteil seiner Energiekosten schon mal gefixt hat, auch tatsächlich über die nächsten Jahrzehnte. Zum anderen aber auch Notstromversorgung hat. Das wird dann meistens gar nicht für den ganzen Betrieb gemacht. Das wäre zu groß, wäre auch zu teuer von den ganzen Netztrennstellen und ganzen Elektrik, die man braucht. Aber zum Beispiel die Server, die Telefonanlagen, die wichtigen notstromversorgten Geräte, die kann man dann eben an so einen Kreis anschließen. Und sobald der Strom ausfällt, übernimmt das Ganze automatisch und diese Anlagen werden weiter mitversorgt.
Wieso ist das in den letzten 5 Jahren nicht passiert? Ich meine, wir sehen da kein großes Wachstum. Und das, was du sagst, ist doch im Prinzip ein No-Brainer für ein energieintensives Unternehmen, dass jetzt alles auf Elektro umgestellt wird. Warum sehen wir das auf der Straße nicht?
Ich glaube, dass ein Hauptgrund tatsächlich ist, jeder Industriebetrieb hat so sein Investitionsbudget. Dafür kann er sich zum Beispiel eine neue Produktionsanlage kaufen oder seinen Vertrieb ausbauen oder irgendwas machen, was nahe an seinem Kerngeschäft liegt. Und die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die Ladeinfrastruktur, die man vielleicht ja eher noch auch braucht, weil die Mitarbeiter elektrisch fahren, und der Speicher, die verdienen alle Geld, machen alle total Sinn, aber wären vielleicht da hinten dran gereiht in diesen Investitionsplänen. Und manchmal fallen sie dann tatsächlich auch runter, weil halt dann schon alles ausgeschöpft ist und es gibt schöne neue Anlagen und internationale neue Teams oder was auch immer, aber für den Speicher hat es nicht mehr gereicht. Also wir sehen tatsächlich einen Gamechanger, dass man jetzt, ähnlich wie man es ja bei Autoflotten auch macht, dort mit Leasing reinkommt. Also sprich, es geht jemand rein, der kauft sich das und man nutzt es mehrere Jahre, kann es am Schluss auch erwerben oder auch mit Mietmodellen gerne auch mal zum Ausprobieren genutzt, sodass praktisch diese Schwelle auch nochmal mit abgebaut wird und jeder tatsächlich auch ohne Investition dann mit einem Speicher starten kann.
Stefan, für welche dieser 5 Ziele sind denn irgendwie von besonders großem Interesse so für eure Kunden?
Das ist immer ein Gesamtpaket und man muss dann eben abwägen, wie das genau für diesen spezifischen Kunden eben sinnvoll ist. Also der Franz hat gerade Multi-Use gesagt. Man kennt es beim Heimspeichersystem, ist das alles relativ einheitlich homogen über die gesamte Landschaft. Die machen eigentlich alle mehr oder weniger das Gleiche. Gewerbe- und Industriebetriebe, die unterscheiden sich in den Lastprofilen. Ein Bäcker hat ein komplett anderes Profil als ein Industriebetrieb, der 1-, 2- oder 3-stufig fertigt. Also, und so ergeben sich einfach unterschiedliche Optimierungsziele. Und deswegen muss man das auch ein bisschen spezifischer anpassen und auslegen. Und dann wird man halt zum Beispiel sagen, na gut, ich habe einen Ladepark oder ich habe während der Woche meine Lastspitzen, die will ich abgefedert haben. Am Wochenende macht der Speicher eigentlich nichts. Dann soll er vielleicht noch Arbitrage, also am Markt interagieren oder einfach Eigenverbrauchsoptimierung machen, sowas. Das sind einfach dann die Mischungen Multi-Use, die man dann auf den konkreten Anwendungsfall anpassen muss.
Franz, dann stell doch mal vielleicht dein Lieblingsunternehmen vor, was denn schon einen Industriespeicher irgendwie betreibt, sehr erfolgreich, vielleicht jetzt auch mehr plant. Wie müssen wir uns das vorstellen? Welches Unternehmen hast du so im Kopf, was sehr, sehr gut damit fährt?
Manchmal braucht es einen Netzausbau. Also es wird eine neue Maschine gekauft, die Bäckerei kauft sich einen kräftigeren Ofen, der dann mehr Anschlussleistung braucht oder eben natürlich die Elektroauto-Ladeinfrastruktur. Jeder Arbeitsplatz wird ja jetzt zum Arbeitsplatz-Parkplatz wird jetzt zu einem Ladepark mit verschiedenen AC-Ladern, mit Schnellladern mit dabei. Und da übersteigt man natürlich schnell die verfügbare Leistung, die der Industriebetrieb dort hat. Dann denkt man vielleicht darüber nach, das Netz auszubauen. Man telefoniert mal mit dem Netzbetreiber und erfährt von dem, dass der Netzausbau wegen Fachkräftemangel und was es nicht alles gibt, 1-2 Jahre dauern könnte, dass es so und so viel kostet, einen neuen Trafo aufzustellen, neue Leitungen zu verlegen, neue Sicherungen zu verbauen und dann braucht man dafür auch noch Fundamente, Tiefbau und so weiter. Riesenaufwand. Für was eigentlich? Dass man dann zu gewissen Zeiten mehr Strom aus dem Netz ziehen kann, für die man ja dann wieder bezahlen muss. Also dann hat man eben seine neuen Lastspitzen. Auch am Baukostenzuschuss muss man noch bezahlen. Das klingt zwar noch Zuschuss, aber das sind Kosten für denjenigen, der das beauftragt. Und immer dann, wenn man das nicht 24/7 braucht, sondern eben Bäckerei, Ladepark und so weiter, das nur zeitweise braucht, dann ist der Speicher immer sofort da. Das heißt, eigentlich hat er sich auf dem ersten Tag schon amortisiert, weil er eben günstiger ist als alles andere. Er ist auch schneller, er ist flexibler. Ich kann ihn jederzeit in Leistung, Kapazität und so weiter anpassen. Wie gesagt, auch notstromfähig sein. Ich kann zusätzliches Geld einsparen oder verdienen damit. Und das sind wirklich die Fälle, wenn ein neuer Ladepark gebaut wird, wo jetzt einfach der Speicher immer sofort mit dabei ist und damit auch mehr und mehr zur zentralen Netzkomponente wird.
Man baut sich nicht den Ladepark und versucht dann irgendwie diese Spitzen, die durch den Ladepark kommen, dann irgendwie anderweitig wieder auszuhebeln, sondern natürlich werde ich eben nicht versuchen, mit meinem Schnelllader genau diese eine Viertelstunde dann im Jahr zu reißen, sondern da muss ich natürlich aktiv ins Lastmanagement gehen. Also so kann man das dann auch kombinieren. Also bei der Lastspitzenkappung unterscheiden wir deshalb eigentlich so die ungeplante Lastspitze. Die ist für den Speicher und fürs Energiemanagement immer sehr schwierig, weil die bedeutet eigentlich, der Speicher muss immer voll rumstehen und darf eigentlich sonst nichts machen. Und richtig spannend wird es natürlich, wenn ich das irgendwie eingrenzen kann. Entweder zeitlich, weil ich sage, okay, mein Mitarbeiterladepark wird eben vor allem zwischen 7 Uhr und 16 Uhr zum Beispiel betrieben. In der Zeit ist es sehr wichtig, die Lastspitzen einzuhalten. Oder ich kann andere Industrieprozesse vielleicht zeitlich einordnen und kann damit quasi dann die Flexibilität außenrum gewinnen. Und natürlich, eine Ladesäule kann ich eben auch aktiv runterregeln. Das werde ich mit dem Industrieprozess in der Regel nicht machen.
Wir haben jetzt gehört, das ist wahnsinnig komplex, die ganzen unterschiedlichen Ziele, Aufgaben, die da so ein Gewerbespeicher erfüllen kann und ja die Möglichkeiten auch für das Gewerbe, für die Industrie, die da drin stecken. Stefan, wie ist das denn? Wie nehmt ihr das wahr gerade so? Ist denn dieses fachliche Know-how schon in Deutschland wirklich so breitflächig irgendwie vorhanden über diese Möglichkeiten, das Potenzial von Gewerbebatterien? Oder ist da eben noch ja sehr viel Raum offen und wir müssen im Prinzip solche Dinge wie diesen Podcast hier machen, um das noch weiter wirklich auch in die Industrie, in die Betriebe reinzubekommen, dieses Wissen?
Ja, natürlich müssen wir solche Podcasts machen. Wissensvermittlung ist sehr, sehr wichtig, um auch die Angst zu nehmen und einfach auch die ersten Schritte zu gehen. Ich denke schon, dass die Awareness da ist. Ich glaube, eine PV-Anlage ist im Prinzip ein No-Brainer. Das versteht jeder. Haben wir jetzt auch über 20 Jahre lang gelernt und wir sehen auch der aktuelle Zubau bei PV-Anlagen, wir haben eine 100%-Quote bei Speichern eigentlich. Also eigentlich wird jede PV-Anlage auch immer sofort mit einem Batteriespeicher geplant, weil das, glaube ich, schon angekommen ist. Natürlich kommen dann diese Detailfragen, wo man dann tiefer einsteigen muss, wo man dann irgendwie schon einen Partner braucht, der das dann auch mitdenkt. Das sind sehr häufig auch schon ohnehin die Betriebselektriker oder die Unternehmen, die da nah drin sind. Das sind auch die das dann auch machen sollen, die sind vor Ort, die müssen so einen Speicher über die Lebenszeit begleiten. So funktioniert das gerade. Und ich glaube, es werden sehr, sehr viele Systeme geplant. Aber wir sehen natürlich auch, dass die Projekte immer ein bisschen dauern. Also dann braucht es noch vielleicht ein Fundament und eben Rücksprache mit dem Netzbetreiber. Die sind sehr zurückhaltend wegen Speichertsunami und diese Unterscheidung, was ist Grünstrom und Graustrom. Also da ist viel Aufklärungsarbeit sowohl bei den Kunden als auch bei den Netzbetreibern, was möglich ist und was sinnvoll ist.
Aber dann reden wir doch ganz kurz nochmal über Branchen. Wo würdet ihr sagen, ist so das beste Szenario? Wo ist ordentlich Investitionskapital da? Sind das irgendwie die Automobilzulieferer, sind es die Handwerksbetriebe oder vielleicht zum Beispiel, das denke ich mir immer, die neuen Rechenzentren beispielsweise, da ist doch eigentlich die Last relativ gut prognostizierbar und wenn man dann einen Speicher dahinstellt, der sozusagen in günstigen Zeiten einkauft für die Zeiten, wo es dann teuer ist, das gibt's doch eigentlich nichts Besseres. Insofern frage ich mich, was da die Industrie noch zurückhält.
Ja, Rechenzentren, absolut. The place to be. Wir erleben das auch am amerikanischen Markt. Dort werden ja nochmal mehr Rechenzentren gebaut, bei nochmal deutlich schlechterem Netz, das die dort haben. Die, wenn dann überlegen, sich eine Gasturbine zum Beispiel hinzustellen, um das Ganze mit Strom zu versorgen, hat man mittlerweile Lieferzeiten von 5, 6, 7 Jahren zum Teil. Während sich ein Rechenzentrum in unter einem Jahr amortisiert. Das heißt, egal ob Trump das will oder nicht, in den USA werden gerade riesige Solarparks, auch Windparks gebaut und natürlich große Speicher mit dazu, dass das Ganze dann rund läuft, genauso wie du es beschrieben hast. Und bei uns passiert das Gleiche. Es sind ja auch sehr spannende große Projekte als Rechenzentren geplant. Ansonsten natürlich auch tatsächlich alle Industrie, alle Ladeparks dort, wie gesagt, immer irgendwo notwendig, alleine schon wegen der Leistung, die man dann in der Ladung zur Verfügung stellen will. die, die am schnellsten unterwegs sind, sind eher nochmal die eigentümergeführten Mittelständler. Da gehen halt die Entscheidungen schneller, als wenn das durch ganze Konzernhierarchiestrukturen durch muss. Dem genannten Automobilzulieferer geht es leider gerade manchmal nicht so gut. Da haben wir eher wieder das Thema begrenztes Investitionsbudget, die dann gerne eben auf Leasing- oder Mietmodelle zurückgreifen. Aber das sind eben genau diese, das Framework, das jetzt da entsteht, um die Speicher auch tatsächlich ans Laufen zu bringen.
Jetzt gibt es natürlich Länder, auch hier in Europa, zum Beispiel Frankreich, wo der Strompreis günstiger ist als hier in Deutschland. Ab welchem Strompreisniveau, Franz, lohnt sich das denn nicht mehr, auf solche Gewerbespeicher zu setzen?
Das Niveau ist uns tatsächlich immer relativ egal. Wir brauchen halt irgendwo ein Delta, also Einkauf, Verkauf. Und heute scheint die Sonne und das tut sie auch in Frankreich. Und da fließt auch ein Teil von unserem Strom hin. Also ist es mal wieder so wie eigentlich jeden Tag im Sommer. Heute kostet Mittagsstrom in Frankreich nichts. Man höre und staune, 0,4 Cent, um genau zu sein. Das heißt, die Kernkraftwerke zahlen da auch massiv drauf. Die haben da gar keinen Spaß dran. Und abends sind wir aber dann doch wieder bei einem Niveau von größer 15 Cent. Klar, die Photovoltaikanlagen genießen ihre Nachtruhe und wir müssen den Strom wieder auf andere Art herbekommen. Das heißt, dieses Delta ist für uns das Entscheidende. Jetzt kostet Speicherung je nach Größe, je nach Zyklen, die man fahren kann, je nach Zusatzanwendungen, ich sag mal immer irgendwo unter 5 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, Speicherbetreiber haben jetzt auch in Frankreich einen großen Spaß dran, dass sie halt diesen Sonnenstromüberschuss, egal ob selbst produziert oder aus dem Netz bezogen, in die teuren Zeiten verschieben. Und deswegen sehen wir auch dort, dass eben dieses alte fossilatomare, grundlastorientierte Energiesystem mehr und mehr einfach tatsächlich aus Wirtschaftlichkeitsgründen abgelöst wird von eben dieser energiegewendeten Welt, also sprich Sonne, Wind, Speicher und Energiemanagement.
Ja, Franz, dann gib uns noch mal ganz kurz ein Update. Es gibt ja auch hier in Deutschland für einige Unternehmen diese lang erwarteten Industriestrompreise in einigen Branchen. Ist das jetzt so ein Showstopper für sehr energieintensive Unternehmen, dann sich eben doch keinen Gewerbespeicher anzuschaffen?
Eigentlich am Ende sogar im Gegenteil. Also die Systematik ist, man kann bis zur Hälfte von seinem Energieverbrauch, übrigens auch nur 10.000 Firmen, das ist eine sehr ausgewählte Liste, auf 5 Cent reduzieren lassen. Daraus ergibt sich ein Förderbetrag, aber die Hälfte von diesem Förderbetrag muss man wieder in Energieeffizienztechnologien investieren. Und da gibt es für den Speicher sogar nochmal einen kleinen Zuschuss. Das heißt, die sind jetzt alle bereit, dann tatsächlich in Speicher zu investieren. Wir projektieren diese dann doch meistens sehr großen, spannenden Projekte auch gerade. Und leider sind sie jetzt durch diese Systematik gerade noch aufgehalten, tatsächlich in die Vollen zu gehen, weil natürlich jetzt erstmal der Start am Zug ist. Aber das ist halt so. Wir werden eben auch dort letztlich Speicher sehen. Das Ganze ist auch auf 3 Jahre begrenzt. Spätestens für danach müssen sich sowieso alle für diesen neuen flexiblen Energiemarkt aufstellen.
Ja, liebes Publikum, du hast es gerade schon eingeleitet, Stefan. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit über die wahnsinnige Komplexität dieser Gewerbespeicher und dann eben auch Kopplung und so weiter mit PV gesprochen. Dafür braucht man natürlich ein gutes Energiemanagementsystem. Du hast gerade schon gesagt, OpenEMS, das ist so ein Verein für herstellerunabhängige Energiemanagementsysteme und den hast du mit initiiert. Kannst du da mal erklären, was macht ihr da genau und warum ist das so wichtig?
Fenecon gibt es ja seit 15 Jahren. Da wurde dann irgendwann auch Energiemanagement einfach wichtiger, auch damals schon ein E-Auto einzubinden und sowas. Dann haben wir vor 10 Jahren gesagt, okay, wir veröffentlichen jetzt einfach mal alles, was wir entwickeln als Open-Source-Software und schauen, dass wir andere gewinnen, dass sie mit uns gemeinsam diese Idee weiter vorantreiben. Und vor 8 Jahren haben wir dann eben diesen unabhängigen Trägerverein, die OpenEMS Association, gegründet, um dem einfach so eine, um das einfach unabhängig von Fenecon weiterzuentwickeln. Ja, und was machen wir dort? Der Zweck hat sich eigentlich nicht so sehr geändert. Das war auch schon die Vision bei der Gründung der Association. In der Satzung steht Entwicklung, Pflege und Verbreitung einer Open-Source-Plattform für Energiemanagementsysteme mit dem Ziel der Unterstützung der 100% Energiewende hin zu erneuerbaren Energieträgern. Das war damals sehr visionär, musste man auch viel, viel erklären. Heutzutage muss man es nicht mehr erklären, weil was wir gerade sehen, alles was Datensouveränität betrifft, ist Open Source eigentlich gesetzt für kritische Infrastruktur, für IT-Sicherheit. Und da sehen wir, dass wir da schon vor 8 oder 10 Jahren auf jeden Fall den richtigen Riecher hatten.
Also ich übersetze mal, jemand, der sich jetzt einen Gewerbespeicher in den Betrieb stellt, der kann mit diesen Open Source EMS Easy in, easy out, also ganz einfach ein neues Energiemanagementsystem mit sämtlichen Schnittstellen zu Verbrauchern und zu Erzeugern herstellen. Damit würdet ihr ja auch im Prinzip den Weg aus eurer Welt, aus eurer Fenecon-Welt vorebnen, oder?
Ja, genau. Und das ist auch etwas, was erklärungsbedürftig war. Wir sehen aber, Ich sage immer, wir müssen nicht unbedingt unser Kuchenstück vergrößern, wir müssen den Kuchen vergrößern. Und es gibt so viele sinnvolle Anwendungsfälle, die wir als Fenecon auch gar nicht immer beliefern. Sei es hier in Deutschland oder sei es auch im Ausland. Ich hatte gerade letzte Woche mit einem Kollegen aus Uganda geschrieben, der dort eben OpenEMS verwendet, um dort ein dezentrales erneuerbares Energiesystem aufzubauen. Also genau das passiert. Ganz einfach ist natürlich immer die Frage, natürlich gehört da Expertise dazu, dass man sowas auch produktiv ans Laufen bekommt. Also wir sehen schon, dass gerade unsere Gewerbe- und Industriekunden gerne dann auch bewusst mit uns in eine Partnerschaft gehen, um eben auch Wartung und Service sicherzustellen. Aber natürlich, wer das möchte, der darf das. Und daraus ergeben sich natürlich immer ganz, ganz spannende Ideen, weil es sind natürlich genau die Leute, die nochmal ein, zwei Schritte weiterdenken und sagen, was könnte so ein System denn sonst noch Intelligentes machen?
Ja, Stefan, Franz, herzlichen Dank für eure Einschätzung und eure Zeit. Liebes Publikum, schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr vielleicht ein Gewerbe besitzt und jetzt gerade auch einen Speicher plant oder vielleicht sogar schon einen in Betrieb habt. Was sind so eure Erfahrungen damit? Das würde uns sehr interessieren. Alles in die Kommentare rein, bitte. Und ansonsten seht oder hört ihr uns wieder am nächsten Sonntag mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ciao.